wenn Väter und Mütter oder Erziehungsberechtigte früh anfangen mit dem Kind im Gespräch sind über Gefühle, über den Körper, über Emotionen, dann lernt das Kind eine Sprache. Sprachermächtigung ist einer der wichtigen Aspekte in Bezug auf Prävention von sexueller Gewalt.
Der Papp-Podcast. Gespräche über das Vaterwerden und das Vatersein, über Freuden und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, ungeschönt und manchmal sogar witzig.
Dani, wir sind zurück im Papp-Podcast und wir reden über Sex.
Jawohl, endlich mal.
Endlich mal. Es ist ja langsam Zeit geworden, aber wie wir das ja immer machen, wir machen das nicht einfach so unangeleitet, sondern wir haben einen Experten dabei und ich glaube, du bist dran mit Vorstellen.
Genau, und gerade bei dem Thema müssen wir vielleicht sagen, haben wir gefunden, mal, es lohnt sich sicherlich einen guten Experten einzuladen. Und mit uns am Mikrofon hockt der Lukas Geiser. Der Lukas Geiser ist unter anderem Dozent für Sexualpädagogik sowie Gesundheitsförderung und Prävention an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Ich kann sagen, du hast langjährige schulische und außerschulische Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit. Auch selbstständig unterwegs im Bereich von der Sexualpädagogik. Und Papi selber von mittlerweile 2 erwachsenen Kindern. Genau. Habe ich irgendetwas falsch erzählt, oder?
Das ist absolut korrekt. Also, das ist, ja, das stimmt. Komplett. Ich bin sehr stark auch mit den Kindern unterwegs gewesen. Ich bin sehr stark auch in der Schule unterwegs gewesen. Nach wie vor in der Schule unterwegs. Und mache auch Elternabend zum Thema frühkindliche Sexualerziehung.
Bis zu welchem Alter reden wir jetzt von der frühkindlichen Sexualerziehung? Was ist da der Cut-off?
Ja, das ist jetzt einfach einmal eine Definition, oder, wo wir Erwachsene versuchen, irgendwie herauszufinden, wann reden wir über was, oder? Und wenn du natürlich sagst, heute reden wir über Sex, dann ist das natürlich total eine erwachsene Perspektive, weil bei den Kindern geht es vielleicht in erster Linie gar noch nicht so um Sex, sondern es geht um ganz viel anderes. Und das ist sicher ein Thema heute.
Genau. Und trotzdem ist es etwas Spezielles, oder? Wir haben jetzt schon viel über Erziehung geredet und jetzt ist es Sexualerziehung. Und wo mich der Dani eigentlich gefunden hat, komm, jetzt reden wir mal über das. Und ich habe gespürt, so ein bisschen, okay, ich habe leicht vielleicht die Hemmungen gehabt, weil es halt eben nicht das Gleiche ist, wie wenn man geht, Salat posten oder über einen Fußballmatch redet. Wieso sind wir ein bisschen gehemmt bei dem Thema Sexualität, dem Thema sexuelle Aufklärung?
Wie hast du es selber erlebt? Also magst du dich noch erinnern als selber als Kind?
Ja,
wie bist du aufgeklärt worden?
Wie bin ich aufgeklärt worden? Sehr, sehr schrittweise. Ich glaube, meine Eltern haben es wirklich ganz gut gemacht. Also es ist nie schambehaftet gewesen, im Sinne von, wir reden nicht über das. Wir haben über unsere Körperteile geredet. Ich habe meine Eltern auch nackt gesehen. Nackt war jetzt nie irgendwie etwas gewesen, was wir müssen verstecken. Was ein bisschen älter geworden ist, ist ihnen vielleicht auch nicht mehr gleich einfach gefallen. Und irgendwann haben sie mir mal ein Aufklärungsbuch in die Hand gedruckt. Aber prinzipiell ist die ganze Körperlichkeit, Geschlechtsteil und so, das ist jetzt nie etwas gewesen, wo so ein bisschen tabuisiert worden ist.
Ja, aber eben, wie du gesagt hast, wir gehen mit dem Thema nicht einfach um wie ein anderes Thema, wie zum Beispiel Verkehrssicherheit oder so. Ja. Also leicht schambehaftet, ist das heute immer noch so?
Ja, natürlich. Schlussendlich hat es ja auch mit Intimität zu tun. Also das Thema, also wenn du fragst, oder ja, warum sind wir denn immer noch so gehemmt, oder? Jeder Mensch hat eine gewisse Form von Intimität. Wo ist mein Teil, den ich nur für mich behalte, den ich nicht veröffentliche? Wir sind sozialisiert, wir sind aufgewachsen, vielleicht eben in einem Umfeld, wo das gar nie zur Sprache gekommen ist. Über Verkehrsregeln hat man schnell einmal geredet, weil das wichtig ist. Und in Bezug auch auf Körper, Intimität, Sexualität, da sind wir eher so ein bisschen zurückhaltend. Und dann hat es aber auch noch mit der Scham zu tun, oder? Also, dass wir ja auch uns ein bisschen schämen, vielleicht auch über etwas zu reden, wo man gar nie geredet hat. Und das ist bei mir auch so gewesen. Ich meine, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo man das Thema wo ich keine Aufklärung erlebt habe, oder? Und das habe ich selber einfach in einem Buch müssen dann nachlesen. Meine Eltern haben mir ein Buch, haben nicht einmal mir ein Buch, sondern haben einfach ein Buch im Gestell gehabt. Und zufälligerweise habe ich das gesehen, habe das können lesen. Und ich habe aber eigentlich immer ein schlechtes Gewissen gehabt.
Ja.
Und wie gehen wir um mit dem schlechten Gewissen oder mit dem Gefühl von, ist jetzt das auch okay oder nicht? Und das ist die Unsicherheit, die Väter begleitet, ja, auch. Wenn sie über das Thema Gedanken machen, wie tun ich eigentlich meinem Kind das Thema näher bringen?
Würdest du sagen, dass es spezifisch Väter sind? Haben da Väter ein bisschen eine andere Herangehensweise als Mütter? Oder ist das gar nicht so ein grosser Unterschied?
Das ist schwer zu sagen. Grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass Väter eher zurückhaltender sind. Man weiss auch, dass Mütter häufiger Aufklärung machen als Väter. Väter sich dem ein bisschen ausweichen. Und da sind wir ja wieder bei den Vätern. Väter gibt es nicht einfach die Väter, sondern es gibt Männer, die machen das einfacher, die haben einen einfacheren Zugang und andere haben einen schwierigeren Zugang. Und das heisst nicht, dass die einen schwierigeren Zugang haben, das nicht können, sondern sie haben das vielleicht auch noch gar nie gemacht, keine Erfahrungen, eben auch selber nicht erlebt.
Ja, man muss es irgendwie selber erfinden. Eben, da hätte ich mich jetzt gerade zur Wehr gesetzt. Also bei uns hat es ein bisschen anders ausgesehen. Die Mutter von uns, meine Frau, hat einfach gefunden, wir haben Jungs, du machst Aufklärung. Genau. Haben die auch schon geplant, die Hause, oder sind schon der Aufklärung?
Also ich meine, eben, bei uns ist jetzt eine Aufklärung. Also meine Tochter ist 2, sie ist noch sehr in der Phase von, also sie ist noch nicht abstrakte Sachen, sind jetzt noch nicht so das Thema. Eben, klar, es geht ja wirklich mehr auch um Benennung von Körperteilen. Das ist sicher das, was mit 2 aktuell ist. Aber ich meine, jetzt noch nicht irgendwelche Fortpflanzungssachen mitteilen, weil ich glaube, das wäre ein bisschen ein Schritt zu weit. Unterbrich mich, wenn ich
vorstelle. Das ist genau deine Vorstellung von Sexualaufklärung, oder? Und das ist einfach wirklich etwas, was wir überdenken müssen, oder? Dass Sexualaufklärung nicht einfach nur mit der Erwachsenenvorstellung von Sex zu tun hat oder von Verhütung, Kondom, der Gummi, seit HIV da ist, ist der Gummi eigentlich omnipräsent. Und da haben wir das Gefühl, das ist Sexualaufklärung. Frühkindliche Sexualaufklärung heisst, ganz stark mit dem Kind in Kontakt sein, können über Geschlechtsorgane zu reden, die jetzt benennen. Vulva, Vagina, Penis, Hoden und nicht Pfeifli, Schnäbeli, Schnäckli. Ja. Also, ich hatte mal ein Kind, hat das andere Kind erzählt. Also, bei uns die Heide, da sagen wir dann dem da unten Schnäckli. Dann ist es ein bisschen ruhig gewesen und dann sagt das andere Kind, also, ich habe noch nie ein Schnäckli gesehen da unten. Also, einfach eine korrekte Benennung von dem Begriff, über Gefühle reden, mit dem Kind, nämlich zum Beispiel auch über Wut, über Freude, über Lust, über Verliebtsein, vielleicht ein bisschen, wenn sie ein bisschen älter sind. Und gleichzeitig ist Sexualerziehung im Frühkindesalter eben auch das, was passiert, wenn die Eltern miteinander, wie die Eltern miteinander umgehen. Wir erziehen nicht nur, indem wir dem Kind sagen, mach es so oder mach es so, sondern wir erziehen Kind insbesondere in dem Alter auch, so wie wir uns verhalten, gegenseitig. Das Kind beobachtet. Und vielleicht kann man dem nicht Erziehung sagen. Ich würde sagen, das ist Erziehung, auch eine Form von Erziehung, nämlich dann, wenn das Kind ja lernt, wie gehen wir dann eigentlich um mit der Intimität. Mhm.
Aber eben, wenn man das jetzt aus irgendwelchen Gründen einfach nicht kann, wenn die Scham zu gross ist, was würdest du dann empfehlen? Also wenn ich merke, hey, ich habe total Mühe, gegen meinem Kind gegenüber zu stehen und einfach jetzt eben für Geschlechtsorgane die korrekten Namen zu sagen, das fällt mir schwer oder ich erröte jedes Mal dabei und so.
Genau, also das darf ja auch sein, dass man mal etwas ein bisschen peinlich findet oder man muss lachen über etwas oder dass man auch rot wird. Also wir Erwachsenen meinten immer, wir müssen alles perfekt sein. Wir dürfen auch einem Kind etwas erklären und sagen, oh, das ist mir jetzt nicht ganz so gelungen, wie ich es eigentlich wählen kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn es auch einem Vater oder auch einer Mutter peinlich ist oder unangenehm ist, sich darüber mal auszutauschen in der Erwachsenenwelt. Was ist denn das, was mich eigentlich behindert, um mit dem Kind über die Vulva, über den Penis zu reden? Und dann auch üben, einmal vor den Spiegel stehen und sagen, ich sage mal Vulva, Vulva, Vulva. Dann habe ich das Wort auch mal gehört. Ich habe schon Eltern gehabt, einen Elternabend, die haben gesagt, wissen Sie, ich habe gar keine Wörter für das.
Okay.
Ich weiss gar nicht, wie man dem sagt. Weil sie schlichtweg einfach das nie gelernt haben, über das zu reden. Und das heisst, wenn man anfängt, ein bisschen darüber zu reden, wie geht es dir dabei und ich finde das schwierig und wir können das anders machen, oder dann kann das extrem helfen.
Der Papp-Podcast.
Was würdest du sagen, jetzt so eine gute, gesunde Sexualerziehung, was ist der Vorteil davon? Also wie profitieren Kinder, die eben, ich sage jetzt mal, nicht so einen verkrampften Umgang mit der ganzen Thematik und dem Geschlechtsteil mitbekommen haben, gegenüber denen, die das nicht haben?
Also wenn Väter und Mütter oder Erziehungsberechtigte früh anfangen mit dem Kind im Gespräch zu sein über Gefühle, über den Körper, über Emotionen, dann lernt das Kind Sprachermächtigung ist einer der wichtigen Aspekte in Bezug auf Prävention von sexueller Gewalt. Das Empowerment der Kinder zu stärken und dann eben auch keine Beschämungen zu machen. Also, man kann ja auch das Umgekehrte machen. Man kann immer wieder reingrätschen und sagen, nein, das ist grusig oder nein, das darfst du nicht. Und Scham entsteht auch durch Beschämung. Also Kinder, die immer wieder beschämt werden, haben eine tiefere Selbstwirksamkeit, haben ein tieferes Selbstbewusstsein und schämen sich für das, was sie machen, weil sie sind ja immer beschämt worden. Und eigentlich ist eben genau das sehr entscheidend, dass man Kinder nicht beschämt, sondern unterstützt. Und das führt ja dazu, dass sie selber davon reden können, dass sie dann auch später den Begriff brauchen können.
Dass sie später mal sagen, wenn ihnen eben etwas unangenehm ist oder wenn sie etwas nicht wollen, dass sie das in Wort fassen können. Das macht natürlich total Sinn.
Bewusster eigentlich mit dem ganzen Thema Sexualität, wo viel mehr ist als nur einfach der eigentliche Sexakt. Gefühl, Emotionen, über das reden. Dass man das besser verbalisieren kann, besser benennen kann.
Vielleicht müssen wir ja mal geschwind reden, was ist denn eigentlich nochmal Sexualität?
Mhm.
Also wir haben ja auch, wir reden jetzt über Sexualität und jeder von uns hat wahrscheinlich auch eine andere Vorstellung, was eigentlich Sexualität ist, oder? Und es gibt ganz viele Definitionen, aber eine schöne, dunkel mich, ist eigentlich, dass eben Sexualität so vier Teilaspekte hat. Das eine ist der Fortpflanzungsaspekt. Dann ist es der Identitätsaspekt, also wer bin ich, wie fühle ich, was fühle ich in mir inne, wie fühlt sich mein Körper an, was empfinde ich, wenn ich berührt werde. Dann der Beziehungsaspekt, wie gestalte ich Beziehungen, auch als Kind. Und das muss nicht einmal sexuell konnotiert sein, sondern Freundschaften, wie fange ich Freundschaften an, wie pflege ich die, in wen verliebe ich mich. In welche Person? Das ist nicht einmal wichtig, ob Mann oder Frau oder Kind. Oder also, in was für ein Kind oder in was für einen Jugendlichen verliebt sich dann ein Jugendlicher? Und der vierte Aspekt ist dann der Lustaspekt. Also, Lust empfinden. Und über Lust empfinden sind wir noch weniger gewöhnt zu reden.
Ja, das ist zum Teil schon in einer Partnerschaft manchmal nicht ganz einfach, um darüber zu reden. Und das ist ein sehr intimer Rahmen.
Richtig, richtig.
Ich bin immer noch so ein bisschen darüber am Hirnen, oder? Also, man könnte sich das Eltern einfach einfach machen und sagen, ja, also, heute ist die Thematik wird viel grösser in den Schulen aufgenommen. Eben, du bist jetzt auch unterwegs an Schulen, machst Elternveranstaltungen, aber eben bist auch mit den Kindern direkt unterwegs. Also, warum kann man das nicht einfach der Schule abdelegieren? Warum ist es so wichtig, dass wirklich auch, dass man die Heim auch für sich selber wie auch immer einen guten Umgang findet, wo in die Familie passt?
Also es ist extrem wichtig, dass man das nicht der Schule überlässt, allein. Die Schule hat eine extrem wichtige Rolle, nämlich, dass Kinder können miteinander ins Gespräch kommen können, dass man Themen kann diskutieren, kontrovers. Aber die elterliche Sexualerziehung, eben auch schon früh, die ist extrem wichtig, weil es eine Bindungsgeschichte ist. Also, dass man mit einem Kind ja auch nicht nur immer im Gespräch ist, sondern das Kind umarmt, kuschelt, kraulen. Das ist für die kindliche sogenannte Sexualität ist das viel entscheidender. Und es geht gar nicht um eine Zielorientierung, sondern um die Körpernähe. Es geht um auch eine Intimität, die Eltern zu den Kindern haben, wie eine Lehrperson nie darf haben. Mhm. Und dort sind ja auch gute Gespräche extrem wichtig. Und dort gibt es auch eine Chance, über das zu reden, oder? Und das ist vor allem eben auch im Kleinkindesalter sehr, sehr wichtig. Also, wie wickle ich mein Kind, wie benenne ich die Körperteile, wie reagiere ich darauf? Tun ich auch kommunizieren, weißt jetzt, tun ich bei dir dein Füdli putzen oder jetzt tun ich die Vulva putzen. Also, dass eigentlich immer kann auch etwas liebevoll sein und so lernt das Kind ja auch, dass das etwas Alltägliches ist. Natürlich finde ich ein schwieriges Wort in dem Kontext, sondern etwas Alltägliches. Ja. Es gehört zu uns, aber es ist immer ein geschützter Raum und immer ein geschützter Rahmen.
Und trotzdem, du hast jetzt noch gerade die Frage beantwortet, wieso dass es nicht ausschließlich im Familienkontext kann stattfinden kann, weil es halt eben auch noch mit anderen Gleichaltrigen thematisiert werden. Es ist ja eine recht starke Strömung von in der Gesellschaft, wo Leute ja sich dagegen wehren, dass in der Schule jegliche Art von Sexualität thematisiert wird, eben gerade im frühkindlichen Bereich, wo ja die Leute auf Barrikaden gehen und finden, das sei überhaupt nicht zu suchen im Kindergarten oder in der Unterstufe. Also dann ist es genau über das, dass in verschiedenen Kontexten auf verschiedene Arten kann darüber geredet werden.
Es kann gewisse Gemüter erhitzen, aber eben das ist vielleicht genau darum, weil es so ein intimes Thema halt ist und eben es gibt nicht ein richtig oder falsch, sondern eine Bandbreite ist extrem breitgespannt und weil es so intim ist, kann das unter Umständen auch sehr kontrovers diskutiert werden.
Ja, richtig, richtig, absolut. Also da ist vielleicht noch etwas Wichtiges. Oder? Es sind mal nicht wahnsinnig viele, die da kritisch sind. Es ist ein Teil, der kritisch ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass eben bei Eltern, wenn in der Schule etwas thematisiert wird oder auch die, wenn man redet von Sexualerziehung im Kindergarten, dann wissen oft Eltern nicht, um was es wirklich geht. Dort geht es ganz stark um Prävention von sexueller Gewalt. Dort geht es ganz stark auch um das Kennenlernen von diesen Begriffen. Dort sind ja eigentlich ganz andere Themen da. Und es hat mal in einer Tageszeitung hat's mal eine Fotomontage gehabt von einem Kindergartenkind, wo eine erwachsene Person eine Banane mit einem Kondom drüber zeigt. Und so ein verschrockenes Kind, das ist ein absurdes Bild, das gehört nicht in den Kindergarten, ist auch nicht das Thema. Und das macht ein bisschen Angst. Mhm. Nämlich, müssen denn unsere Kinder das Kondom schon im Kindergarten kennen? Natürlich kennen Kindergärtler zum Teil das Kondom. Mhm. Aber Sexualerziehung ist nicht im Kindergartenalter ein Kondom zeigen.
Da geht es jetzt sicher wieder sehr stark darum, eben, dass viele Leute eine sehr Angstbegrifflichkeit von Sexualität haben, wenn es eben nur um Fortpflanzung geht und nur um die Art von Aufklärung, dann ist klar, dann erschreckt das natürlich das erste Mal. Aber wenn man es natürlich weiterzieht, dann macht es natürlich viel mehr Sinn, weil es halt auch dann ein Bedürfnis ist für das Kind.
Der Podcast. Was habt denn ihr gesagt, wenn ihr so in der Unterstufe, Mittelstufe sind mit so Fluchwörtern. Was ist das?
Ich glaube, Bumsen ist schon etwas, was so ein bisschen als etwas, eben, wir sind niemand genau gewusst, was es eigentlich war, aber es ist ein bisschen ein Tabuwort gewesen, das ist man sich nicht bewusst gewesen. Und mit dem hat man natürlich schon ein bisschen eben mit Reaktionen, können erzielen. Und ich glaube, da geht es genau auch um das, oder? Irgendwie gibt es eine Reaktion.
Bei mir ist es lustig. Das Wort, das mir in den Sinn gekommen ist, haben meine Jungs auch gebracht. Also, ein paar Jahre später war es immer aktuell gewesen, Sexen. Sexen, ja.
Das hast du noch gar nie gehört.
Ja, und eben auch, aber Sexen, ja, das gibt es ja auch in dem Sinn. Rein grammatikalisch wird das, glaube ich, sehr schwierig. Aber eben genau zum dort dann dranbleiben, habe ich unheimlich spannend gefunden. Dann auch mit meinen Jungs die Diskussion zu führen. Ja, was bedeutet denn das genau? Und was ist jetzt der Begriff nachher dahinter? Was steckt dahinter?
Ja. Also es ist ja auch eine Phase von einer Unsicherheit. Oder? Also wenn Kinder erwachsen werden oder grösser werden, dann sind sie ja auch ein bisschen am Abtasten. Was ist eigentlich möglich? Wo kann ich die Erwachsenen aus der Komfortzone holen? Und das ist das Sexuelle natürlich total stark. Oder? Und da kann man als Vater oder als Mutter kann man immer darauf reagieren. Und es gibt ja auch manchmal Sachen, wo man mit Humor darauf reagieren darf. Humor in Bezug auf das Thema Sexualität ist ja etwas extrem Wichtiges.
Wobei, da bist du wahrscheinlich wieder schnell beim Beschämen, oder? Also, wenn man über etwas lachen kann, ist ein schmaler Grad zwischen wir lachen jetzt zusammen über das oder ich lache es aus, weil es so herzig und mein Kind Vögel sagt. Also, ich finde, das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach.
Absolut, absolut. Das sind nicht einfach nur einfache Themen, oder? Das sind Gratwanderungen, oder? Zwischen jemanden auslachen und über etwas lachen. Das ist ganz etwas Wichtiges. Kinder auch lernen, respektvoll Humor einsetzen. Das ist etwas, wo man muss lernen. Und in der Sexualerziehung ist ja das auch ein Teil, oder? Dass man lernt, humorvoll zu sein in einer Partnerschaft und gleichzeitig aber eben auch fair und respektvoll das kann machen. Und da sind wir ja eigentlich auch als Erwachsene noch nicht ausgelernt.
Der Papp-Podcast.
Ich möchte noch mal ganz ein anderes Thema aufnehmen. Lukas, du hast vorhin ein Stichwort mir geliefert. Schutz vor sexueller Gewalt. Oder sexuelle Gewalt. Das ist für mich vor allem so eine Challenge. Also, wie gelingt mir das am besten, mein Kind vor sexueller Gewalt zu schützen?
Also, etwas Wichtiges in Bezug auf Prävention von sexueller Gewalt ist die Stärkung der Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit. Also, die Stärke, dass sie Persönlichkeit werden, die zu sich stehen darf. Und das hat mit dem Selbstwert zu tun. Kinder, die einen höheren Selbstwert haben, sind weniger anfällig auf Übergriff, dass Übergriff passiert. Das Zweite ist die Sprachermächtigung. Also eine gute Sprachermächtigung, dass sie können benennen, wo das es ihnen wehtut oder wo das sie etwas unangenehm finden oder was sie nicht wollen. Das hilft. Mit Sprache können wir uns wehren, das gehört zu uns. Und dann auch der Umgang mit Rollenbildern. Also was habe ich für ein Rollenbild? Wer darf wie viel Macht haben? Wer darf da mehr sagen? Das sind Faktoren, wo viel beitragen eigentlich zur Prävention von sexueller Gewalt.
Also wirklich, wo kann man seine eigenen Grenzen setzen und dort anstampfen, finden, nein, das nicht weiter?
Richtig, ja. Also können Nein sagen, aber gleichzeitig auch können Nein respektieren. Mhm. Also, dass wir ja auch lernen müssen, dass wenn jemand Nein sagt, dass man das respektiert. Mhm. Das lernt man eigentlich schon im Kleinkindesalter, fängt das an. Das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen lernt, sondern wo. Darum haben wir auch so eine lange Kinderzeit, oder? Wo Kinder das können lernen
können. Mhm. Ja, wenn es gerade um körperliche Nähe geht, da habe ich jetzt meine zwei Jungs, die sind völlig unterschiedlich. Oder? Der eine ist völlig auf Kuscheli aus, auf Küssen, der kommt auch von sich aus, also ich sage, macht es freiwillig, und der andere, der Eltern, schon seit E&E braucht er die Nähe nicht, und auch was Küssen anbelangt, wird er sich klar davon distanzieren, kann das auch sehr gut äußern. Und das ist damit gemeint, dass eben auch zu akzeptieren, das vielleicht sogar zu thematisieren, hey, es gibt da unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Wünsche, und das ist okay.
Ja, also Kinder sind mal ganz prinzipiell sehr unterschiedlich in ihrem Charakter, in ihrem Wesen. Und so wie du das erzählst, ist das in vielen Familien so. Und da wundern sich ja manchmal die Eltern, warum tut jetzt das Kind nicht kuscheln bei mir? Das hat doch mein Erster auch gemacht. Mhm. Und das zu akzeptieren, dass eben auch körperliche Nähe bei den Kindern sehr, sehr unterschiedlich kann sein. Auch das, was Kinder erzählen. Ja, also da bin ich überzeugt, dass eben eigentlich das wichtig ist, dass man Kinder auch individuell nimmt. Jedes Kind hat individuelle Bedürfnisse in Bezug auch auf das Thema Aufklärung. Und es gibt Kinder, die immer wieder kommen und fragen, Mami, wie ist das? Sag mal, wie entstehen denn Babys? Oder sag mal, wieso ist das so? Oder wie macht ihr denn Sex? Wie tönt ihr denn Sexen? Und ein anderes Kind, das nichts fragt, wo das nicht will.
Oder? Was würdest du eben eher empfehlen, abwarten, bis das Kind von sich auskommt oder irgendetwas reinbringt und dort dann auf den Zug aufspringen? Oder eben, so wie es vielleicht eher uns hätte, aber mir war es so übrigens, dass einfach ein Büchlein, ein Aufklärungsbüchlein im Büchlein stand, einfach so subtil mal etwas reinschieben oder sogar sagen, so Kind, jetzt hocken wir mal an und reden über Bienen und Blümchen. Was würdest du empfehlen?
Also jetzt mal, oder mit allen anderen Themen nehmen wir ein Büchlein und das vorlesen. Oder dort mit dem Kind das anschauen. Nehmen wir mal einfach ein Büchlein und sagen, hey, ich habe ein cooles Büchlein gefunden, das ich mit dir anschauen möchte. Wenn ich dir erzähle, so wie das andere, das du so gerne hast, habe ich da noch eins, wo es eigentlich um den Körper und um uns Menschen geht. Und dann mit dem Kind das eigentlich dem Kind erzählen. Also nicht denken, ich muss ein Büchlein in die Ecke schieben dort und das Kind, hoffe ich dann, dass irgendwann das Kind checkt, dass das ein Büchlein ist, das ich will, das liest. Aktiv sein, aktiv auf das Kind zugehen und gleichzeitig aber nicht denken, ich muss dem Kind jetzt das alles mitteilen. Die Kinder wollen oft nicht alles aufs Mal wissen. Sie kommen mit einer Frage, sag mal Mami, warum, oder sag mal Papi, warum haben eigentlich Männer und Frauen unterschiedlich, warum sehen die unterschiedlich aus? Dann kann man eine Antwort geben und dann ist schon wieder, dann können sie schon wieder spielen. Und nicht meinen, jetzt geht's los, jetzt kann ich endlich alles erzählen, die ganze Aufklärung, die Gespräche, oder? Das wäre too much.
Einmal und erledigt. Also etwas, was fortlaufend immer wieder passiert.
Genau.
Der Papp-Podcast. Aber am Schluss ist es eigentlich wirklich genau das Gleiche wie mit Verkehrsregeln, oder? Ich meine, ich sitze auch nicht mit meinem Kind an und fange an mit irgendwelchen Bremswegberechnungen an. Sondern man schaut das Büchlein an, aber Verkehrsregeln, und dann thematisiert man das. Und wenn es jetzt keine Lust hat auf das Büchlein, dann schauen wir es auch nicht an. Aber das Büchlein ist da. Und
ja, nein, würde ich jetzt widersprechen. Also, einen Bus siehst du, wenn du auf die Straße gehst, ein Auto auch. Aber du siehst nicht einfach Penis und Vulvas, wenn du auf die Straße rausgehst.
Also ich gebe dir schon ein bisschen recht, das ist nicht ganz das Gleiche. Und ich glaube, was Sexualerziehung ist auch Kinder fit machen, für in der Gesellschaft können zu leben, können zu sein, können zu bestehen. Wie zum Beispiel auch die Situation, vielleicht das ein kleines Beispiel. Ich kenne eine Familie, die haben eine andere Familie eingeladen. Die haben Kinder gehabt, so im Vorschulalter, Kindergartenkind. Und die haben es nachgegessen und die Kinder dürfen beieinander übernachten. Und dann hat ein älterer Paar gesagt, so, jetzt ist gerade Zeit, jetzt gehen die Pischis anlegen. Und in dem Moment sind die Kinder gegangen, haben sich Splitternacht ausgezogen, sind vorgerannt. Und in dem Moment, wo die Erwachsenen die Kinder gesehen haben, haben die ganz fest müssen giggeln und sind wieder hinterher gerannt. Das Spiel zwischen sich zeigen und sich nicht zeigen, Zeigelust und sich aber ja in der eigenen Intimität sein, das ist etwas, was in dieser Entwicklung ist. Und das gilt es eben auch zu respektieren, wenn ein Kind zum Beispiel nicht mehr will, dass man Blut miteinander auf dem WC oder im Badzimmer ist. Das ist dann der Unterschied zu den Verkehrsregeln, oder? Und gleich gilt es, dem Kind auch klare Regeln, Rahmenbedingungen aufzuzeigen, wie im Migros und im Kinski ziehen wir uns nicht einfach splitternackt ab. Also gehen posten, gehen wir ja nicht Blut. Ja. Und dann müssen die Kinder immer wieder ein bisschen giggeln und sagen, ja, stimmt eigentlich, oder? Also dann ist der Humor wieder da, oder? Das ist ein bisschen etwas Humorvolles. Und dort fit machen fürs Leben. Auch im Kontext von Nacktheit, Intimität und Sexualität.
Du hast vorher erwähnt, eben wie vielfältig das ganze Thema Sexualität kann sein. Ein Teil davon Identität, wo man ja jetzt auch immer wieder viel darüber redet. Eben, wer bin ich? Und das jetzt zusammen mit der Sexualität. Wie ist es denn? Wie reagieren Eltern, wenn ihre Kinder plötzlich eben anders sind, als sich die Eltern das vorstellen? Wenn sie sagen, sie sind homosexuell zum Beispiel oder queer oder eben nicht so, wie man das jetzt so ein bisschen in der breiten Gesellschaft sich gewöhnt ist. Was ist da ein guter Weg, um damit umzugehen?
Also das ist ein Thema, das viel diskutiert ist im Moment. Und ganz wichtig für Kinder, ob sie klein sind oder ob sie ein bisschen älter sind, Pubertät, wichtig ist, dass sich das Kind angenommen fühlt. Das heisst, einfach das Kind annehmen, so wie es im Moment ist. Und das Kind erzählt, was es im Moment fühlt und denkt, die werden, dass sich's verliebt. Und entscheidend ist, dass das Gefühl beim Kind da ist, ich fühle mich angenommen, so wie ich bin. Sonst ist das dramatisch fürs Kind. Und wir wissen auch, dass eben Kinder, die sich nicht angenommen fühlen in Bezug auf die sexuelle Orientierung, dass viel, viel höhere Suizidgefährdung da ist. Und das wäre mein Hinweis. Eltern, nehmt eure Kinder einfach an, so wie sie sind. Ob sie sich in diese Person oder in diese Person verliebt. Wir müssen damit klarkommen, dass Kinder anders sind als wir.
Bis zu einem gewissen Grad, vielleicht auch ein bisschen Gratwanderung, heisst aber eben auch, wenn ich jetzt das ganze Gespräch probiere, die abzubrechen, für mich das Wichtigste, bevor wir anfangen, uns Gedanken zu machen, wie kläre ich mich oder wie kläre ich meine Kinder auf, muss ich mir überhaupt mal selber Gedanken machen, wie stehe ich zu dem ganzen Thema Sexualität? Mit mir selber mal ein klarer werden, dass ich selber vielleicht zuerst anfange zu reflektieren.
Ja. Absolut. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann darüber nachzudenken, wie rede ich darüber.
Aber das ist auch wieder bei vielen Erziehungsfragen relativ ähnlich, oder? Wie geht man mit anderen Menschen um? Wo sind Grenzen? Was geht nicht? Das ist ja vielleicht schon auch so ein bisschen seine eigene Reflexion, die man immer wieder reinbringt, oder?
Ja, nur ist wirklich Sexualität zum Reflektieren geht einem manchmal ein bisschen näher.
Es ist intim,
das ist definitiv.
Aber es soll Mut machen, vielleicht gerade im Zusammenhang mit dieser Sendung, um sich Gedanken darüber machen. Vielleicht eben auch mal, wenn es gerade ein bisschen peinlicher ist, um gewisse Sachen mit dem Partner nicht zu besprechen, sagen, hey, ich habe einen Podcast gehört, da geht es um Sexualität, da geht es um Aufklärung von unseren Kindern, komm, wir reden mal darüber.
Es gibt schon noch etwas, was ich finde, das ist sehr wichtig, nämlich, es gibt auch Momente, wo man vielleicht überhaupt keine Möglichkeit hat, um darüber zu reden. Also, dass man auf die eigenen Grenzen hat, achten und sagen, das mag ich jetzt nicht bereden. Ja. Auch als Vater, als Mutter, dass wir nicht immer das schlechte Gefühl haben, ich habe es nicht geschafft, mein Kind aufzuklären, sondern auch können sich einzugestehen, wer könnte denn das auch übernehmen? Vielleicht gibt es eine Götti, eine Patin, einen Paten, der das könnte übernehmen könnte. Weil man ja auch selber vielleicht in einer Lebenskrise steckt. Auch vielleicht sexuell merkt, das habe ich Stress. Und dann auch können wirklich zu dem stehen und vielleicht auch mal etwas aussen vorlassen. Oder wenn Kinder sagen, das will ich dir jetzt nicht erzählen. Das ist auch etwas ganz Persönliches.
Der Papa-Podcast.
Lukas, du hast angesprochen, ja, vielleicht ein Buch führen, nicht nur einfach ins Buchgestell rein tun. Hast du gar konkrete Bücher, die du kannst empfehlen kannst?
Also Bücher für Kinder gibt es viele. Es gibt ganz spannende Bücher. Eins, das ich sehr stark empfehle, ist auch von Dagmar Geissler. Die hat verschiedene Bücher herausgegeben. Zum Beispiel mein erstes Aufklärungsbuch Oder dann gibt es zum Beispiel «Mein Körper gehört mir» auch von der Dagmar Geissler, wo sehr, sehr gut ist, also wo auch kindergerecht aufbereitet ist. Das wäre so mal eine Perspektive. Und wichtig ist, dass die Bücher ja sehr unterschiedlich sind. Und als Vater oder als Mutter schaut man die Bücher an und denkt, nein, das ist ein Buch, das will ich jetzt meinem Kind nicht geben. Das ist mir zu direkt. Dann sucht man sich ein anderes Buch. Und heute findet man in der Buchhandlung oder auch im Internet Aufklärung, verschiedene Bücher. Und ich mache Mut, den Eltern die Bücher anzuschauen, zu entscheiden, welches passt zu mir und zu meinem Kind und das dann auszuwählen.
Zum Schluss von unseren Sendungen fragen wir unsere Gäste wie immer, warum lohnt es sich, einen aktiven Vater zu sein oder eine aktive Vaterrolle einzunehmen? Ich würde gerne die Frage an dir stellen, Lukas.
Warum? Weil Kinder, die sind nicht plötzlich mit 16 nicht mehr Kind. Sie sind eigentlich permanent, bis ans Lebensende sind sie unsere Kinder. Und darum lohnt es sich, eben die Vaterrolle zu gestalten, weil auch wenn Kinder 40 sind, ist man immer noch Vater. Und wenn man dann mit dem Kind zurückschauen kann und sagen, hey, wir haben vieles ausgehandelt, wir haben vieles falsch gemacht, aber wir haben auch vieles total gut gemacht, dann ist auch in Bezug auf Sexualität vielleicht öppen mal ein Gespräch im Erwachsenenalter extrem cool.
Der Papp-Podcast. Der Papp-Podcast. Das war der Papp-Podcast. Ein Gespräch unter Vätern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.